So, ich begrüße Sie zum zweiten Teil unseres Abends. Wir werden hier zunächst noch eine Übung bekommen von Frau Jensen, werden noch mal kurz darüber sprechen und das ein bisschen vertiefen mit den Übungen. Da hätte ich noch ein paar Fragen und dann sind Sie dran. So, Frau Jensen,
ja?
Am besten wir fangen gleich an, damit wir wieder in Schwung kommen.
Ja,
ja.
So, it's so late now that I think it might be a good idea if you all for a few minutes stand up on your feet again.
Ich glaube, es wird jetzt langsam so spät. Es wird Zeit, dass ihr ein bisschen aufstehen, dass ihr auf euren Füßen steht.
And then, you know, just I don't know if you can bend all the way down without hurting your head, but if you can, then try to do like this.
Weiß so nicht, long ob ihr euch so weit vorbeugen könnt, ohne euch zu verletzen.
And aber then up, euch ab. On the inner side of the legs.
Im Inneren von den Beinen.
Nice sound.
Und außen.
And then down again. Good. And just once more.
Und noch einmal.
And then zum Faust und dann hier on the back, you know.
Und mit Fäusten hinten bei der Hüfte.
Just you have been sitting all day, I think. Just
seid wahrscheinlich den ganzen Tag gesessen.
Make a circulation here. And then flat hands here.
Und mit flachen Händen am Bauchraum.
Just to. And then up here and then out. I don't know if you can stretch the same arm.
Weiß nicht, ob ihr die Arme so ganz ausstrecken könnt.
Is that too difficult? Just to, you know. To feel the limit of the body.
Um einfach euren Körper auch zu spüren.
And then up in the hair, you know. Maybe you have heard too much.
Vielleicht habt ihr heute schon zu viel gehört oder zu viel gedacht.
Make a little more space for 30 minutes.
Ich kann ein bisschen mehr Raum schaffen.
And then maybe the face, we have a mask, you know.
Und einfach euer
our
Gesicht.
Usual way to fold our face.
Und dann das, die gewöhnliche Art, wie wir unser Gesicht falten, etwas aufweichen.
And then, you know, just your ears. And then children says, it says something like that.
Die Kinder machen es manchmal so.
Three times and then out here so you can really hear, you know. And then this heavy one, take care of your earrings.
Und dann die schwere nach unten.
And then only the shoulders a little and then you can sit down again and relax until 10 o'clock maybe.
Und dann könnt ihr euch hinsetzen, euch wieder entspannen.
Vielen Dank, Frau Jensen. Habe ich das richtig verstanden, Herr Juhl, dass es bei diesen Übungen, von denen wir jetzt zwei kennengelernt haben, vor allen Dingen zunächst mal um Entspannung geht?
Ja, es geht über Entspannung und dann auch Erlebnis. Also was kann ich über mich erleben, was kann ich lernen? Aber Entspannung kommt dazu. Und das ist so ein Nebenvorteil, kann man sagen. Aber wir können uns, man kann ja nicht lernen auch, wenn wir über Schule reden, wenn man immer angespannt ist und immer unter Druck steht. Also das ist da, das hat man ja besonders die Bildungspolitiker und so hat das ja nicht diese einfache Wahrheit verstanden, dass Druck macht Widerstand. Und es gibt diesen Bildungsdruck überall und es macht überall sehr viel Widerstand. Und es ist wie Frühforderung. Die große Frage ist, muss man überhaupt Kinder drücken? Meiner Erfahrung nach ist das nicht notwendig. Aber das kommt ja darauf an, weil Eltern haben ja auch eine uralte Recht Und das, glaube ich, sollten die behalten, also dieses Recht, aus ihren Kindern Projekte zu machen mit anderen Eltern sich zu vergleichen oder mit den Fünfjährigen, wie viele Fremdsprachen spricht dein Kind? Und nur zwei, der Arme. Aber es geht ja nicht über, wie viele Sprachen schaffen wir. Es geht nicht darüber, wie früh fangen wir an zu reden, wie früh können wir ganze Sätze reden. Es kommt ja schlussendlich darauf an, wie gut können wir uns ausdrücken. Um uns auszudrücken in einem persönlichen Dialog, in Nähe, in Kontakt zu kommen, dann muss man Kontakt mit sich selber haben.
Kann man sagen, Ziel dieser Übungen ist es, wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen, sich seiner Atmung bewusst werden, sich dann auch seines Bewusstseins bewusst werden, was wahrscheinlich nicht einfach ist?
Yes, and also I think awareness and presence, this is really two words that are important too in this connection.
Und diese Achtsamkeit und Wahrnehmung, das Gegenwärtigsein ist da ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
As we write in the book, there are three areas that we want to strengthen.
Im Buch schreiben wir von drei Bereichen, die wir stärken wollen.
This is the empathy, the sense of solidarity.
Das ist die Empathie, das Gefühl von Solidarität.
And then it is the awareness to stay present.
Und das ist die Achtsamkeit, also präsent zu bleiben.
And then it is to be in this balanced contact with oneself.
Und es ist in diesem Gleichgewicht, in diesem Kontakt, im Gleichgewicht mit sich selbst zu sein.
And I think that what we just did before, we are very often doing with children, also when we sense that they have a lot of energy, they want to move, they want to do something.
Und so eine Übung, wie wir jetzt gerade gemacht haben, das machen wir auch mit Kindern, wenn wir merken, sie haben sehr viel Energie, sie wollen unbedingt etwas tun, sich bewegen.
And then their attention is very often better afterwards.
Und häufig verbessert das dann die Konzentration danach.
And we know that relaxed concentration is the best condition for learning. We know that.
Und wir wissen, dass die entspannte Konzentration die beste Voraussetzung für Lernen ist.
And we also know, because there have been a lot of studies about that the last 4 years in Denmark, about the best learning and development environment.
Und es hat in den letzten 4 Jahren sehr viele Untersuchungen zur besten Lernumgebung gegeben.
And this is an environment that is created from respect, empathy and interest in the children from the teacher.
Und diese Lernumgebung ist geprägt von Respekt und Interesse.
Interest and empathy.
Empathy. Und die Empathie geprägt von Empathie geprägt.
Respect. Yeah. So when the teacher are looking at the children, when do they need to do something else than sitting doing math? This is also to take serious and to take into consideration what is it for a kind of human being that I'm together with.
Und das bedeutet auch, dass ich als Lehrer, wenn ich mit einem Kind zusammen bin und Mathematik beibringen will, dass ich mich auch dafür interessiere, was ist der Mensch, der da dahinter steht, wer ist dieses Kind, das vor mir sitzt.
Klar, die Kinder, sie haben ihre Erfahrungen geschildert, aber wenn man es an die Kinder weitergeben will, muss man ja erstmal selbst auch mit diesen Übungen vertraut sein, also sowohl Lehrer als auch Eltern.
Yes.
Jetzt würde mich mal interessieren, also es gibt eine Reihe von Übungen in diesem Buch, kann man die sich selber beibringen? Yes,
it's a must, I think.
Ich glaube, es ist ein Muss.
Because you can't teach things to others that you are not familiar with yourself.
Kann man es alleine, kann man sich selbst beibringen oder braucht man jemanden dazu?
It's a good idea to learn in relation, but of course you can exercise or practice at home by listening to what is called a tape?
The tape.
Yes. Also man kann es natürlich auch alleine üben. Aber es macht natürlich auch viel Sinn, das gemeinsam mit jemand anderem zu üben.
Ja, und wie ist das, Herr Juhl? Muss man das täglich machen? Muss man das eine gewisse Zeit machen? Muss man das über Jahre machen? Machen Sie es eigentlich?
I think you are far beyond this.
Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine typisch deutsche Frage. Muss man? Sagen muss Sie uns man. Bitte, das muss man. Jeden Tag. Dann machen wir es. Nein, man muss nicht. Man kann. Wenn man das will, kann man das machen. Ich habe vieles von dieses, also das ist ja nicht 100, sondern fast 50 Jahre her, viel damit gearbeitet und mag es wohl kaum mehr oder in einer anderen Art und Weise. Ich möchte gerne sagen, man kann das mit Kindern, man kann das eigentlich auch mit eigenen Kindern machen, aber man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht in diese Lehrrolle kommt. Mhm. Und auch wissen, dass kleine Kinder sind ja nicht so kleine Buddhas. Also da muss man viel spielen. Also ein Beispiel, wo man das hier umsetzen kann. Es ist ja letztlich, oder die letzten Jahre, ist Kinder und Einschlafen ist so ein Problem geworden. Weil irgendwie glauben die meisten Eltern und die meisten Fachleute, dass Kinder sollte eigentlich immer stabil einschlafen, selbe Uhrzeit und auch durchschlafen. Und tatsächlich ist es so. Also das haben wir über 70 Jahre untersucht. Es ist so, dass jede Nacht, auch heute Nacht, gibt es 45% von allen Kindern, da ist es nicht so. Und morgen ist es beim anderen nicht so. So diese Erwartung und diese nicht Frühforderung, sondern Elternforderung, jetzt muss ich eine gute Mama sein, sonst geht es nicht und mein Kind muss das beweisen. Also, viele Eltern kommen zu Hause, sind mehr oder weniger gestresst, entweder vom Arbeit oder vom Tag mit 2, 3 Kindern oder wie das jetzt ist. Und dann hat man sich dafür entschieden, die Kinder müssen irgendwann ins Bett. Und dann ist man noch gestresst. Es kann ja auch sein, dass man nur gestresst davon ist, dass man denkt, oh, heute muss ich es schaffen oder ich will jetzt, also dauert es heute auch 1,5 Stunden, bitte nicht und so weiter. Und ich glaube, jeder Erwachsene weiß, dass man neben so ein gestresstes Mensch kann man nicht schlafen. Das geht nicht. Und dann kann man mit ganz kleinen Kindern, ich habe mit meinem Enkelkind gemacht, wenn er 8, 9 Monate alt war, habe ich ihm gesagt, sag, mein Gott, ich bin aber so unruhig heute Abend und rastlos, ich kann kaum still liegen. Jetzt musst du mich helfen. Dann habe ich seine Hand genommen, auf meinen Bauch hingelegt und dann so 2, 3 Minuten so tief atmen und dann schläft er ja. Und ich schlafe fast. Und dann, wenn das Kind 3, 4 Jahre alt ist, kann man seine Hand anbieten und sagt, soll ich meine Hand auf deinen Bauch legen? Und dann ist es viel einfacher zu atmen, durchzuatmen. Und dann geht das Stress weg und dann kann man wieder schlafen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, diese Grounding-Übungen, also sind ja sehr, sehr, also Kinder sind sehr froh darüber, weil die spielen einfach besser Fußball oder die machen so und so und so. Und ich glaube, wir sollten diese Möglichkeit untersuchen, weil, wie gesagt, es gibt keine Lösung dafür. Also für diese Unruhe, diese außer sich selbst zu sein. Es gibt nur einen Weg nach innen und dann gibt es diese furchtbar wichtige Wahrnehmung von anderen Menschen. Und da kann man sagen, gibt es das in unserer Gesellschaft heute nicht? Nein, kaum. Also die meisten Menschen, die aufgeregt werden, also die können wochenlang, monatelang so lieb, nett, höflich sein. Und wenn die außer Gleichgewicht kommen, werden die sehr primitiv. Das geht über Kinder, das geht über Eltern und so weiter. So, ich glaube, es wäre gut, ob es über eine Entwicklung in unserer Gesellschaft passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich möchte gerne auch viel mehr Einfühlungsfähigkeiten von Eltern in ihr Kinder sehen. Dass die Eltern sich einfach Zeit nehmen und sich fragen, Ma, wer bist du eigentlich? Wie bist du eigentlich heute? Was ist mit dir? Was denkst du darüber? Und dann eine lange, lange, lange Pause, am besten 2 Wochen, bevor man dann eventuell mit einer Lösung kommt. Also dieses Vertrauen in Selbstheilung, das geht ja durch Wahrnehmung. Tatsache ist ja, dass viele Lehrer werden heute auch in die Schulen kaputt gemacht, wahrscheinlich genauso viele wie Kinder. Und was machen die Lehrer und die Lehrerinnen? Ja, die kommen von Schule, vom Arbeit und dann machen die Yoga oder meditieren oder was die jetzt machen, weil man muss irgendwie dieses Stress loswerden. Und wenn Kinder, das möchte ich gerne ganz, ganz klar feststellen, dass wenn Kinder ab 1 Jahr alt 7-8 Stunden in pädagogische Einrichtungen und zwar Zwangseinrichtungen, das heißt, die Kinder können nicht wählen, welche Freunde habe ich da, welche Erwachsene habe ich da. Wir haben Schulpflicht, das können die auch nicht wählen. Das ist ja ein Arbeitstag für Dreijährige, ein Arbeitstag für eine Industriearbeiter am Anfang unserer Industriegesellschaft vergleichen kann. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und da muss man auch seine ambitiösen Eltern zufrieden machen und rechtzeitig einschlafen und gesund essen. Und mein Gott, also wenn meine Frau so mit mir umgehen wollte oder ich mit sie, dann waren wir schon lange nicht mehr zusammen.
Ja, vielen Dank. Ich schlage vor, dass wir jetzt zum Publikum hin öffnen. Es gibt Mikrofone. Ich würde erstmal bitten, dass wir den Zuschauerraum etwas heller machen, damit wir Sie besser sehen können, wer sich für Fragen meldet. Ich würde Sie bitten, sich dann kurz vorzustellen und Ihre Frage zu stellen oder Ihren Beitrag zu leisten. Wir haben hier unten Mikrofone und wir haben auch im ersten Rang Mikrofone. Dann wäre jetzt mal die Frage, wer möchte beginnen. Vielleicht noch ein kleines bisschen heller im Zuschauerraum, damit ich ein bisschen besser sehen kann, ob es Wortmeldungen gibt.
Herzlich willkommen.
So. Bitte? Was ist eine Unverschämtheit? Sie dürfen doch.
Mach so, dann kommt ein Mikrofon.
Wenn Sie sich einfach melden, dann kommt ein Mikrofon. Haben Sie eines jetzt? Also. Ja, hier unten, bitteschön.
Ich stimme Ihnen schon zu, dass diese Ambitionen der Erwachsenen, also sollte mich kurz vorstellen, Gundermann, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.
Ja, dass die Ambitionen der Eltern sicher für manche Kinder anstrengend sind, Aber oft erlebe ich auch, dass diese ganzen Geräte, die die Kinder heute haben, es ihnen so schwer machen, Langeweile zu erleben und den eigenen Impuls. Noch bevor sie überhaupt die Langeweile ein bisschen spüren können, da ist schon der Gameboy und dies und jenes. Und natürlich kann man als Erwachsene damit umgehen und das wegtun, aber das ist wirklich schwer. Da kämpfen manche Eltern Stunde für Stunde und Tag um Tag.
Das ist, ja, darf ich beantworten? Ja, da haben Sie völlig recht. Und genau deswegen, also damit fangen die Kinder ja oft so mit 6, 7 an. Und dann plötzlich, wenn die 13 ist, ist das 7 Stunden. Und dagegen gibt es eigentlich nur ein Mittel, und das ist diese Selbstwahrnehmung. Weil dann spüren die Kinder, es ist nicht gut für mich, es ist nicht gut für meinen Kopf, es ist nicht gut für meinen Schlaf, es ist nicht gut für meinen Körper. Dann gibt es, das muss ich ja sagen, es gibt immer so 8-9% von unseren Kindern, die süchtig werden von Medien oder Alkohol oder Drogen oder was weiß ich. Aber für die anderen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, sich selber und seine Bedürfnisse spüren zu können. Viele Eltern sind nicht besonders gute Vorbilder. Der Elternschirm ist nur ein bisschen größer. Nein, das ist eine lange Geschichte, aber vor 10, 15 Jahren war es diese Horrorfilme. Und dann habe ich mit einer Entspannungspädagogin zusammengearbeitet, mit so einer Gruppe von 8, 9, 10-Jährigen. Und die haben jeden Tag 3, 4, 5 Stunden damit verbracht. Und wir haben nichts gesagt. Wir haben nichts gesagt, das ist schlecht für dich, du musst damit aufhören. Wir haben nur auf die Tür geklopft und gesagt, dürfen wir euch ein bisschen anbieten. Und dann haben die genau 10 Lektionen bekommen in so ganz elementär Körperentspannung. Und langsam über die nächsten 2 Monaten sind die aufgehört. Genau dasselbe mit Medien. Es geht in Deutschland besonders sehr viel darüber, dass die Experten sagen, also, Eltern müssen ja Grenzen setzen. Also 45 Minuten, 4 Tage pro Woche, das sollte genug sein. Und das ist ja auch einfach. Also ich möchte gerne, dass die Eltern, die damit erfolgreich sind, sich hier melden. Und wir brauchen nur 3 Stühle, glaube ich. Nein, warum sollte Eltern Grenzen setzen? Das funktioniert nicht. Aber es ist viel besser, wenn die Kinder ihre eigenen Grenzen erleben. Und damit kann man die Kinder helfen, wenn man sich nur für die interessiert. Wie geht es dir eigentlich? Damit statt, nein, so viel nicht, jetzt bist du aber müde. Und wenn du nicht weißt, dass du müde bist, dann bist du übermüde. Und dann kann ich meinen Markt verwenden und das freut deine alte Mutter oder Vater, weil diese Demokratie führt ja so nichts. Also, dass Kinder ihre eigenen Grenzen kennen, genau dasselbe über Alkohol. Wir haben ja auch, als ich Kind war, jugendlich, das war, Komasaufen war ja allgemein, das haben wir ja alle gemacht. Die Mädels nicht so viel. Die waren so nett, aber wir Jungs haben es gemacht und wir haben unmittelbar unsere Grenzen wahrgenommen können und ich bin seitdem nicht mehr besoffen, weil es war unangenehm und ich wollte das nicht. Ich wollte Übersicht haben, ich wollte Kontrolle haben. So, wenn Sie es schaffen als Eltern, versuch mal immer vom Geburt in einer Art und Weise mit ihren Kindern umgehen, wo die Kinder sich selber spüren, ausdrücken lernen und Anerkennung zurückbekommen, dann schaffen die das meistens alleine, wenn die 14 sind.
Weitere Fragen? Hier drüben, bitteschön.
Also ich bin die Leiterin von der Kita und einem Familiennetzwerk hier in Freiburg, also in einem sozialen Brennpunkt. Und vorher hat mich Ihre Aussage so zum Thema Förderung oder Frühförderung oder logopädische Förderung, heilpädagogische Förderung auch bewegt. Also es kam bei mir so an, also warum muss man überhaupt Kinder fördern? Und das hat mich jetzt schon ein bisschen auf den Plan gerufen, weil in der Einrichtung, in der ich arbeite, wir schon denken, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und ihnen auch durch Förderung Freiräume geben, gesehen zu werden und für individuelles, ja, dass sie sich selbst wahrnehmen können, also mit ihrem So-Sein und sie auch die Unterstützung bekommen können durch Förderung oder in dem Raum, den wir Förderung vielleicht nennen, sich einfach auch so ihrer Identität entsprechend auch wahrzunehmen und zu entwickeln. Und ich wollte das dem so ein bisschen entgegenhalten, weil in den Strukturen, in denen wir leben, in denen wir arbeiten, in dem, wie Wohngebiete gebaut werden, wie Freizeitmöglichkeiten möglich sind, inwieweit Kinder überhaupt selbstständig alleine Erfahrungen machen können, wenn man auch davon ausgeht, dass wir uns wünschen, dass sie die Erfahrungen in Sicherheit machen, ist es manchmal schon schwierig, in dieser Realität das irgendwie umzusetzen. Und ich finde, dass Förderung in dem Rahmen, wie wir es hier in unserem Land einrichten, also es muss beantragt werden, es kostet Geld, es kommt jemand extra für ein Kind, manchmal kann man andere dazu nehmen, im Grunde schon auch möglich, dass das Kind individuell gesehen wird und auch sich wahrnimmt und auch Chancen kriegt für Entwicklung, die es in dem Raum ja auch selbstständig machen kann. Vielleicht können Sie da nochmal eine Rückmeldung geben, dass das vielleicht nochmal auch nochmal in anderem Licht erscheinen darf. Also ohne, dass man jetzt zusammenzuckt und denkt, ach Gott, bei uns werden ja so viele Kinder gefördert oder wir geben so viel Geld aus für Förderung und passt das vielleicht gar nicht?
Nein, also wenn Sie das beschreiben, hört sich ja wunderbar aus. Ich wollte unmittelbar mein Kind hinschicken. keine Frage. Ich möchte nur gerne feststellen, dass wir haben noch nicht eine Kita oder sowas erlebt, das wirklich darauf gebaut ist, wie ticken eigentlich Kinder. Unsere Tageseinrichtungen sind für das Gesellschaft da, für die Eltern da. Frühförderung ist für unsere Bildungspolitiker und Industrie da. Das heißt nicht, dann soll man es verbieten. Ich sage das nur, so ist das. Glaub nicht, dass das besonders gut für die Kinder ist. Es kann kaum schaden. Also wenn die Erwachsenen so freundlich sind wie Sie, ich glaube, es schadet nichts. Aber ich möchte gerne feststellen, dass Kitas sind nicht bei der liebe Gott für die Kinder empfunden. So ist es nicht. Und das ist keine Kritik von Kitas. Auch nicht von der liebe Gott. Aber das sind ausgezeichnete, manche sind ausgezeichnet, ausgezeichnete, kraftvolle, ideereiche, kreative Parkplätze für Kinder. Und so ist das. Und darüber sollen wir uns nicht schämen. So wollen die Erwachsenen das. Worüber wir denken sollen, glaube ich, ist, dass plötzlich glauben alle, also das ist ja in Deutschland nicht eine Tatsache, aber wir wissen ja alle, wo es hingeht, so 10 Jahre in Zukunft, dann denken alle Eltern, das ist das Beste, das muss man machen. Und dann kommen Eltern und sagen, wir aber nicht. Wir glauben, es geht unseren Kindern besser, wenn die bei 3 Jahre alt bleiben, Und dann können Sie erleben, was wir jetzt in Schweden erleben zum Beispiel. Wenn eine Mutter so sagt oder Vater, dann kommen die Politiker auf Fernsehen, schimpft diese Mutter, die bekommt tausende von E-Mails von anderen Müttern, die so dreckig sind, das können Sie sich nicht vorstellen. Weil jetzt haben wir diesen Konsens erreicht und niemand soll mir sagen, ich tue was Falsches mit meinem Kind. So, pass auf. Es ist nicht richtig, es ist notwendig. Hoffentlich können wir es gut machen, eine gute Qualität. Es schadet dann keine Kinder. Und Gott sei Dank. Aber dass es das Richtige für Kinder ist, ist ja einfach nicht wahr. Also ab ein Jahr wissen wir von skandinavischen Untersuchungen, dass 22-24% von die Einjährige ist es viel zu früh. Die haben im Hirn einen Cortisoninhalt, das furchtbar groß ist. Cortisol ist eine Neurotoxin. Das heißt, es schadet das Hirn. Und wir sind lange, lange, lange davon, dass unsere Erzieher und Pädagogen diese Kinder wahrnehmen können und auch mit den Eltern darüber reden und sagen, hör mal, ich glaube, es ist zu früh. Kommen Sie bitte ein halbes Jahr weiter. Wie erkennt man das? Wie erkennt man diese Trennungsängste? Es ist sehr, sehr schwierig. Die Eltern haben auch Schwierigkeiten damit, weil wenn man viel machen muss, dann lernt man nicht unbedingt innerhalb 6-7 Monate, in wie viele Tonalitäten Kinder weinen zum Beispiel. Und es gibt ungefähr 8 oder 9. Und eine von diesen bedeutet, das ist so ein Panikknopf. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt ist es ernsthaft. Das müssen wir alle, diese Erfahrung haben wir ja in Skandinavien gemacht. Viele haben dafür teuer bezahlt. Und es passiert noch. Was passiert dann? Also die große Illusion über Kitas ist ja, dass da lernen die Kinder soziale Kompetenz. Das muss ich leider sagen, das ist nicht wahr. Dafür haben wir überhaupt keine Beweise. Was wir wissen ist, dass in Kitas gibt es Kinder, womit mein Kind spielen darf. Die haben ein soziales Leben. Seit wir in Dänemark mit Kitas angefangen, in so einer Menge, wie es ist, kommen die Rückmeldungen, sagt die spät 80er Jahren, vom Schulen zurück. Die Kinder haben keine soziale Kompetenz, wenn die Schule kommt. Dann macht man blitzschnell die Eltern schuldig. Aber das hat nicht damit zu tun. So, pass auf, dass wir realistisch sind, dass wir nüchtern sind. Weil das heißt auch, dass dann können wir, wie sie so wunderbar sagt, die Kinder individuell wahrnehmen. Wir haben alle viel mitgemacht beim Anfang von Kitas in Dänemark. Wir waren mit die Fachleute gemeinsam, haben wochenlang darüber diskutiert, wie sollen wir diese Kita einrichten, was sollen wir die Kinder anbieten. Dann kamen die Kinder endlich. Und wenn es ein Kind schlecht geht, dann kamen alle Erwachsenen und sagen, hey, dir geht es bei uns nicht so gut. Was ist los? Sollen wir was ändern? Können wir unsere Kita so ein bisschen ausbauen oder einschränken oder so, dass es dir besser geht. So ist es nicht mehr. Wenn ein Kind in einem Kita kommt und es das Kind schlecht geht, dann hat das Kind ein Problem. Und dann muss das Kind ins Therapie. Man stellt die Kitas und das Personal überhaupt nicht in Frage. Und das ist ja so eine kleine Art von, ja, das ist unangenehm und es ist unethisch, meiner Meinung nach. Das sollte man nicht Kinder machen. Ich habe zufälligerweise ein Enkelkind, der liebt sein Kita. Und er geht sehr, sehr gerne hin. Und die Erwachsenen sind wunderbar. Aber die Erwachsenen sind auch sehr höflich. Viele Erzieherinnen sind nicht höflich. Die sind sehr nett. Aber das ist was anderes. In diesem Kita kommen die Erwachsenen immer, wenn die Kinder spielen, alleine oder miteinander, und sagt: Hallo, Alex, hör mal, darf ich stören? Weil eigentlich wollen wir gerne gemeinsam singen oder was weiß ich. Und wenn das Kind sagt, ich spiele, dann sagen die, okay, spiel, weiter. Dann singen wir. Das ist keine kollektivistische Pädagogik. Es ist nicht so gestresst als überall. Aber ich habe auch viele, viele Kitas erlebt, wo es anders ist. Wo man einfach mitmachen muss. Man muss lernen zu pinkeln, wenn man auf Uhrzeit, man muss auf dieselbe Uhrzeit Hunger haben. Man muss auf dieselbe Uhrzeit schlafen können. Und so weiter. Warum, fragen wir die Erwachsenen. Und die Erwachsenen sagen, ja, das ist notwendig, das ist gut für Kinder. Das ist ja nicht wahr, das weiß ja jeder. Es ist vielleicht notwendig für die Erwachsenen. Aber dass es gut für Kinder sein sollte, das weiß ich nicht. So, meine Empfehlung ist, mag gerne mehr Kitas. Schickt gerne ihr Kinder dahin. Aber man muss immer eine Qualitätskontrolle haben. Und wenn eine pädagogische Einrichtung damit anfängt, Kinder zu marginalisieren, und das passiert ja heute sehr, sehr viel. In Deutschland ist es ja so, man will keine aggressive Kinder haben. In Amerika ist es jetzt so, in vielen Einrichtungen, dass wenn ein Kind 2 Jahre alt ein anderes Kind 2-mal beißt, dann ist es raus und du kommst nicht zurück. Und das kommt von dieser Selbstverständlichkeit. Unser Politiker kann man überhaupt nicht vertrauen, möchte ich gerne sagen. Wir haben sehr, sehr viel Forschung, der sagt, wie viele Quadratmeter braucht ein Kind in einem Kita. Und die Kitas werden konsequent zu klein gebaut. Wir wissen von Forschung jahrelang, dass wenn es so ist, dann kommen die sogenannten schwachen Kinder, die geben auf, die fragen nicht mehr die Erwachsenen um Hilfe, die hören auf zu weinen, wenn die unglücklich sind und so weiter und so fort. Vergessen Sie bitte nie, dass Kinder kooperieren. Kinder passen sich so an, das kann man sich nicht vorstellen. Und meine Mutter will, dass es gut geht. Meine Mutter fragt mich nie, hey, hallo, herzlich willkommen, jetzt sind wir wieder zu Hause. Wie war es eigentlich heute? Es gibt einen von 1000 Eltern, die diese Frage stellen. Die meisten Eltern stehen da mit ihr kinderfreundlichen Lächeln und sagen, hast du einen schönen Tag gehabt? Und die Kinder spüren das blitzschnell. Meine Eltern können keine schlechten Tage vertrauen. Wenn ich meiner Mutter sage, nee, es war ein Scheißtag, dann wird sie unglücklich oder hyperaktiv oder fängt an, die Pädagoginnen anzurufen oder die anderen Eltern oder sowas. Besser überhaupt nicht darüber reden. Es ist viel besser. Ja, haben Sie einen Tag ab. So, ich glaube, wir mit vielen Kitas, mit vielen Einrichtungen Also es entwickelt sich ja auch in Deutschland so wie in Skandinavien, es gibt ja keine Frage. Das wollen die Politiker und so wird es. Und das wollen das Volk. Dann macht bitte nicht alle dieselben Fehler, als wir gemacht haben. Weil das hat viele Kinder gekostet.
Weitere Fragen? Hier oben, ja. Haben Sie ein Mikrofon schon?
Also mein Name ist Klaus Hauser, ich bin Vater und ich habe eine Frage an Herrn Juhl, und zwar zum Thema, wie Sie sprechen von der Empathie. Wie sieht es aus mit Kindern, die dieses ADHS haben? Gelten diese Übungen auch für diese Kinder? Kann ich damit auch arbeiten?
Ja, können Sie.
Sehr gut.
Also diese Kinder sind ja genau wie alle anderen Kinder. Die haben nur zusätzlich eine Diagnose. Aber da kann man... Also wir haben ja, ich glaube, Helle hat mit einer Sonderschule gearbeitet, mit auch autistischen Kindern und auch ADHD und so weiter. Das geht ohne Probleme und die Kinder lieben es.
Frau Jensen, können Sie dazu auch noch was?
Yes, that's right. Especially the children with ADHD, they have a really good, they really like these exercises, and they in a way they feel, I think, they need them.
Vor allem diese Kinder mit ADHS, die spüren richtig, dass ihnen diese Übungen auch gut tun. Also die mögen das oft sehr gerne, weil sie merken, das ist genau das, was sie brauchen.
Haben Sie noch eine Rückfrage? Oder?
Nein, danke schön.
Okay, alles klar. So, haben wir noch weitere Fragen? Bitte schön, ja.
Hallo, ich bin Studentin und zwar studiere ich Grund- und Hauptschullehramt und gerade schreibe ich meine Zulassungsarbeit, also das ist die Abschlussarbeit. Und da geht es nämlich um ADHS bei mir in der Arbeit und ich bin auf ganz viele widersprüchliche Dinge gestoßen und bin auch heute Abend mit der Erwartung ein bisschen hergekommen, eine andere Sicht auf ADHS vielleicht auch zu sehen, und das ist auch schon ein bisschen angeklungen. Also ich habe so viel gelesen und ich wollte einfach mal fragen, was Sie von ADHS halten, was Sie dazu denken und vielleicht auch sowas wie Erklärungs- oder was Sie... Also ich habe auch ganz viel gelesen. So.
Also ich glaube...
Zu den Ursachen und so.
Ja,
und
ich glaube, um das kurz zu sagen, dass was wir alle gemeinsam nicht über ADS wissen, darüber können wir wochenlang reden. Und ganz kurz darüber, was wir einfach wissen. Ich glaube, das ist meine Glaube, dass wir in 25 Jahren wollen wir uns als Gesellschaft schämen, dass wir so viele Kinder mediziniert haben, weil die in unseren Lebensstil nicht einpasst. Ob es das gibt... Aber für mich geht es nicht darüber, bin ich für oder gegen diese Diagnose. Es gibt Kinder, die einfach so auffällig sind, so ein Verhalten haben, dass irgendwas muss man tun, irgendwas muss man machen. Das große Problem natürlich, besonders für Eltern und die armen Kinder, diese Statistik kenne ich nicht in Deutschland, aber in Dänemark stehen die Kinder- und Jugendpsychiater zu, dass es gibt wahrscheinlich 40-50% Fehldiagnosen. Und das ist viel. Und das kommt ja auch davon, dass diese Diagnose ist zwar 120, 25 Jahre alt, aber im Moment ist es so, und es war ja die letzten 10 Jahre so, dass wir verwenden es gefährlich für Fachleute ist es, glaube ich. Es gibt ein altes Sprichwort für amerikanische Psychotherapeuten. Und das heißt übersetzt, wenn man einen Hammer hat, sieht alles plötzlich auch wie ein Nagel. Und man konnte zufügen, wenn man nur einen Hammer hat. Aber leider kann ich das nicht beantworten. Also ich habe auch Erwachsene, ich habe Freunde, die nie, also nur mit 50 oder 60 haben die diese Diagnose bekommen. Und als ein Riesengeschenk, weil die haben sich immer sehr, sehr schlecht gefühlt. Worüber ich mich wirklich Sorgen mache, ist dieser Unterschied, dass wenn man 20 so 40, 50-Jähriger ADS, ADHD Menschen sammeln, dann hören wir, dass die haben eine furchtbar, furchtbare Zeit in der Schule gehabt. Das war wirklich furchtbar. Aber irgendwie haben die es geschafft im Leben. Die sind Handwerker, die haben Kinder, die funktionieren, mehr als funktionieren und so weiter. Wenn wir auf die Kinder gucken oder die Jugendlichen gucken, die wir seit Mitte 80er Jahren diagnostiziert haben, dann geht es und versucht zu helfen, dann geht es viel, viel, viel schlechter. Es geht, sehr viele bringen sich selber um, sehr viele sind im Gefängnis, sehr viele erwachsene ADHD-Kinder wohnen jetzt in Sondereinrichtungen mit 25, 26, 30 Jahre alt. So über Therapie können wir ruhig feststellen, haben wir keinen Erfolg gehabt. Das heißt, dass man... Ups. Hallo? Das heißt nicht, dass man nicht versuchen soll. Das glaube ich, dass das soll man. Aber bitte, es geht nicht über, wie gesagt, für oder gegen. Es geht darüber, dass es viele, viele Jugendliche, viele, viele Eltern mit Jugendlichen gibt, die sehr, sehr darunter leiden. Und was können wir am besten für diese Menschen machen? Und diese Antwort, also können wir jetzt nur ganz, ganz wenig und teilweise beantworten. Es will lange dauern, glaube ich.
Ja, danke schön. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, bitte sehr. Ja,
ich hab zwei Fragen. Funktioniert nicht. Doch, ich habe zwei Fragen zum Begriff der Empathiefähigkeit. Ich sehe mich gerade als gehetzte Mutter abends nach Hause kommen und statt zum Yogakurs jetzt ans Bett meines Sohnes zu sitzen und eben die Übungen mit ihm zu machen, also jetzt mal etwas überspitzt dargestellt. Also inwieweit sehen Sie die Gewichtung? Ist es wichtig? Also ich denke, ein Kind, was diese Übungen macht, ist es ja auch wichtig, dass es in einem Umfeld aufwächst, wo auch diese Empathiefähigkeit seitens der Eltern da sind. Inwieweit können Sie da was dazu sagen? Also ist es wichtig, das auch zu Hause durchzuführen? Oder ist es eben schon sehr hilfreich, wenn es in der Schule gemacht wird? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist auch eher wieder eine gesellschaftspolitische. Inwieweit sind empathische Jungs gefragt in der Peer Group? Also ja, ich glaube, das ist zu verstehen.
Das letzte kann ich ganz einfach beantworten. Die sind sehr gefragt. Sind sehr gefragt, haben einen sehr hohen Status und funktionieren als, was wir soziale Katalysatoren nennen. Das Erste, also ich glaube, man sollte nicht mit seinen Kindern unmittelbar alle diese Übungen machen. Ich glaube, was Kinder brauchen von ihren Eltern, ist empathische Eltern. Und wenn Eltern mit ihren Kindern empathisch umgehen können, und dazu auch miteinander zum Beispiel, dann haben wir viel erreicht. Und dann können wir die Fachleute die Übungen überlassen. Aber es gibt oft nicht so viel Empathie. Es gibt im Moment sehr viel Sentimentalität Kinder gegenüber. Aber nicht notwendigerweise Empathie und was davon kommt, nämlich Anerkennung.
Frau Jensen, möchten Sie vielleicht noch mal was zu diesem praktischen Aspekt sagen?
Ja, also ich I agree with Jesper, of course, that this is about to be empathic more than doing the exercises.
Ich glaube auch, dass es viel mehr darum geht, empathisch zu sein, als darum geht, Übungen zu machen.
So it's, you can't do these exercises in an atmosphere of force or not being patient.
Man kann diese Übungen auch nicht in einer Zwangsatmosphäre oder mit Ungeduld machen.
So it's about yourself before the child, you can say.
Also geht es immer zuerst um mich und dann erst um das Kind.
Gibt es noch weitere? Ja, hier hinten bitte schön im ersten Rang. Ja. Genau, erst erster Rang dann.
Oder, ja. Bitteschön. Mein Name ist Inga Siebel und ich war in meinem früheren Beruf als Motopädin tätig und ich bleibe so daran hängen, zum Beispiel die Atmung in das Bewusstsein eines Kindes mit diesen Übungen schon einzubringen. Ich frage mich, ab welchem Alter macht das Sinn? Und weil ich denke, gerade diese bestimmte körperliche Vorgänge, da finde ich es total super, dass Kinder das eigentlich gar nichts davon wissen. Und kann mir gleichzeitig aber vorstellen, dass es für ganz bestimmte Kinder sehr sinnvoll und total hilfreich auch ist.
Could you please translate? I can hear it.
Yeah, it's about the question is if she says she was a speech therapist, yeah, and she thinks it's very good that children sometimes aren't aware of what's really going on with their breathing, and if it really makes sense, or at which age it makes sense to do exercises like this, to make them aware of things that they just do naturally.
Yeah, we have done that with school children, you know, 8, 6 or 7, we have started with these sorts of exercises.
Wir haben solche Übungen mit Kindern im Schulalter, also mit 6 oder 7 Jahren angefangen.
And I think we are...
Yeah. Jetzt noch die Dame hier vorne. Ja,
bitte. Mein Name ist Lili Gurdiel, ich habe keine Kinder, aber ich lebe mit Kindern. Und ich habe eine Frage dazu nochmal, dass Sie gesagt haben, es fällt uns Erwachsenen oft schwer zu zeigen, wie es uns geht, tatsächlich den Kindern gegenüber. Ich merke das auch. Ich traue mich nicht zu zeigen, manchmal, wenn ich wahnsinnige Wut habe oder traurig bin. Und die Frage eigentlich dazu, was Sie glauben, warum das so ist. Weil mir fällt es auch schwer, wenn die sagen, ihnen geht es nicht gut oder sie sind traurig. Mir fällt es schwer, das auszuhalten. Einfach nochmal, was Sie denken, warum das so ist für uns Erwachsene oder für mich jetzt. Ich denke, manchen geht es auch so.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Also man kann in gewisse Kulturen kann man sich Gedanken machen. Ich habe ja zum Beispiel während des ganzen Kriegs auf Balkan mit Flüchtlingen gearbeitet und habe entdeckt, dass Mütter und Väter überall im Welt, aber auch da, genau dasselbe Fehler macht. Vater ist gestorben. Seine Frau ist unheimlich traurig. Aber jetzt muss ich funktionieren. Ich muss meine Kinder gegen meine Trauer schützen. Ich darf es nicht zeigen. Ich kann nur nachts, wenn die Kinder schlafen, kann ich weinen. Was passiert ist natürlich, dass die Kinder lernen blitzschnell, hier in dieser Familie darf man nicht über seine Trauer reden. Und wenn andere zuguckt, darf man nicht weinen. Und das ist merkwürdig. war, dass es so tief sitzt in Eltern, dass wir müssen irgendeine Art von Übermenschen sein. Wir müssen immer eine Erklärung, immer eine Antwort haben. Wir müssen immer eine Lösung haben. Sonst sind wir nicht gute Eltern. Tatsache ist, dass Kinder finden es sehr, sehr, sehr entspannend, wenn eine Mutter sagt, hör mal, heute geht es mir so schlecht. Oma war beim Arzt und geht vielleicht im Krankenhaus und ist ernsthaft krank und ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und ich bin so traurig, ich will nur die ganze Zeit weinen. Jeder Dreijährige versteht das unmittelbar, umarmt seine Mutter und versucht zu trösten. Jeder Achtjährige versteht das unmittelbar und macht selber Mittagessen und so weiter. So, warum machen wir es nicht? Keine Ahnung. Nur es gibt diese Konsens, das darf man nicht. Dann gibt es eine neue, es ist nicht so neu, das ist so 30, 40 Jahre alt, diese Beobachtung, dass es gibt Kinder, die werden zu früh, sagen wir, zu früh erwachsen. Das sind Kinder, wo einer von Eltern Alkoholiker ist oder psychisch krank ist, wo die Kinder den ganzen Verantwortung für den Schmerz, die Probleme, die Eltern übernehmen müssen. Das ist natürlich nicht gesund. Aber dass wir als Eltern unserer Kinder zeigen, dass wir haben selber das ganze Klaviatur von Gefühle und Emotionen zur Verfügung. Und das ist gut so. Das verstehe ich nicht. Weil wir haben ja ein paar Generationen her, haben wir feststellen können, dass nur so kann man gesunde Beziehungen haben.
Bisschen lauter reinsprechen Sie. Ja,
okay. Mein Name ist Gabi Arnold. Ich arbeite als Pädagogin in der Tagespflege, weil ich hätte kein gutes Gefühl jetzt bei den ganz Kleinen, weil ich arbeite mit unter Dreijährigen in der großen Einrichtung zu arbeiten. Und ich habe keine Frage, sondern würde gern nochmal auf das eingehen, was Sie vorhin gesagt haben, wenn Kinder sagen, also das erlebe ich jetzt im Berufsalltag zwar nicht, aber vielleicht bei den Älteren ist das ja eher Thema und von den Kindern, also hört man das ja schon öfters, mir ist langweilig. Und ich habe in der Pause, hat mich das so beschäftigt, weil ich dann von hinten gehört habe, auch das, was Sie als Antwort geben wollten oder uns mit auf den Weg geben wollten, zu sagen, das finde ich super toll. Ich verstehe Ihre Motivation, einfach das langweilig nicht als negativer Zustand darzustellen, sondern den Kindern deutlich zu machen, das ist jetzt eine Zeit für dich, aber vielleicht wirklich da auch unsere Gefühle den Kindern nochmal deutlicher verbalisieren und denen dann sagen, Mensch, dann hast du jetzt richtig Zeit für dich. Weil ich glaube, wenn wir wirklich nur sagen, ach super toll, dann erleben die das viel mehr wie so ein Block. Also dass wir das vielleicht nicht wortwörtlich so nehmen, das kann, denke ich, bei den Kindern eher so ein Frustgefühl-Erlebnis dann da sein.
Darf ich was sagen? Mhm. Das habe ich nie gesagt.
Okay.
Ich habe ganz genau gesagt, das freut mich.
Okay.
Also, das freut mich nicht, das ist toll für dich. Das kann ich ja nicht wissen. Ich kann nur sagen, das freut mich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es wird spannend zu sehen, was du in einer halben Stunde machst. Genau das habe ich gesagt.
Dann schön.
Danke sehr.
Dankeschön.
Dann haben wir jetzt Konsens und wir müssen zum Schluss kommen, sonst, ja, es geht auf 10:30 zu. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Juhl ist bereit, noch Bücher zu signieren. Ich glaube, Sie müssen gleich aufbrechen, oder können Sie auch noch kurz da bleiben?
Ja, also
ein bisschen noch. Ja. Es gibt einen Büchertisch, oder können Sie gerne noch hinkommen und vielleicht noch die eine oder andere Frage kurz loswerden. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Nachhauseweg.
Vielen Dank.